Hallo, ich bin Ingrid Liedmeier und ich begrüße dich herzlich zu meinem Podcast Arbeit darf leicht sein. Du bist hier richtig, wenn du dich in deinem Beruf endlich wieder zufrieden fühlen möchtest. Ich gebe dir konkrete Tipps, wie du herausfindest, welcher Job wirklich zu dir passt, viele neue Impulse für deine berufliche Veränderung und ab und zu eine kleine Unterstützung für deinen Mutmuskel. Hör einfach rein. Ja, ein herzliches Hallo zu meiner neuen Folge, für die ich diesmal Elisa Caro aus Brandenburg eingeladen habe. Elisa ist Verlegerin und weltweit, so sagt sie, die einzige Autistin mit einem eigenen Verlag. Früher hatte sie eigentlich ganz andere Pläne, aber was dann der Anlass für ihren Richtungswechsel war und ob sie heute ihren Traumjob gefunden hat, darüber möchte ich jetzt mit ihr sprechen. Hallo Elisa.
Hallo Ingrid.
Elisa, ich habe mich natürlich auch etwas im Vorfeld nochmal über dich informiert und weiß jetzt, dass du eigentlich sehr vielseitig interessiert bist.
Ja, extrem.
Ja, jetzt ist eigentlich schon mal so meine erste Frage. Konntest du da überhaupt für dich in der Schule eine berufliche Entscheidung treffen?
Aber es hat ganz, ganz lange gedauert. Also ich habe bis einschließlich 11. Klasse war ich felsenfest davon überzeugt, den gleichen Beruf zu machen wie mein Vater, Grafikdesign. Und meinen gesamten Wahlpflichtgeschichten und alles, das war darauf ausgerichtet. Mhm. Ich habe ja nicht nur beobachtet, ich habe auch selber schon im Kindergartenalter angefangen, ganz viel zu zeichnen. Und mein Vater hat mich dann auch eine Zeit lang mitgenommen und auch bevor ich in die Schule kam, mit auf Arbeit. Er hat im Fernsehen gearbeitet und dann musste er eben Filme animieren. Und ich durfte auf seinem Schreibtisch sitzen und habe dann morgens einen großen Stapel Papier hingelegt bekommen und ein riesen Set an Stiften. Und dann habe ich da stundenlang mich mit mir selbst mit Malen beschäftigt. Und dann irgendwann mittags kam er und dann sind wir zusammen essen gegangen. Und tatsächlich war meine Kunstlehrerin auch extrem streng zu mir. Und zum Teil auch ein bisschen ungerecht. Und meine Eltern haben mir dann irgendwann den Kopf waschen müssen, weil sie gingen tatsächlich davon aus, dass ich auf die Aufnahmeprüfung der Kunsthochschule mich vorbereite. Mhm. Und mein Vater hat mich dann irgendwann zur Seite genommen, 10., 11. Klasse war das, und hat dann, genau in der 11. Klasse, und hat dann gesagt, na du, pass mal auf, das ist doch gar nicht, das überleg mal, da hast du ein Leben, wo du kein festes Einkommen hast und so unsicher und weiß nicht, ob du morgen irgendwas zu essen haben wirst, ist das denn wirklich das, was für dich gut ist? Ich glaube nicht. Überleg mal, du hast doch ganz andere Talente. Und willst du denn doch nicht lieber was mit Sprachen machen? Denn das kannst du doch schon so gut. Und das ist dann der erste kleine Wendepunkt. Ja, und dann war ich zwar, habe ich mich dann auch darauf so ein bisschen ausgerichtet, was die Schule betraf, war mir aber immer noch nicht ganz schlüssig, weil ich nebenbei auch noch Gasthörer war an der Humboldt-Universität Berlin im Bereich Japanologie, weil das auch, ich habe mir Japanisch selber beigebracht ab der 9. Klasse, weil ich seit meinem 8. Lebensjahr mich halt für Japan interessiere und das wäre schon auch so ein Ding gewesen. Generell, Geisteswissenschaften haben mich auch total interessiert. Wie gesagt, Kunst war immer noch eine Option, war ja nicht aus der Welt. Das war dann doch schon verdammt schwer, ja. Mhm. Da hast du recht. Mhm.
Das heißt, du bist ein sehr kreativer Mensch und du bist, ja so kann man wohl sagen, du scheinst ja ein Sprachentalent zu sein, denn du kannst ja sehr viele Sprachen. Also man muss ja sagen, ursprünglich kommst du ja aus Bulgarien. Mhm. Du bist dann, glaube ich, mit 6 oder 8 nach Deutschland gekommen?
Mit 8.
Ja, musstest dann also erstmal Deutsch lernen?
Ich musste erstmal so wie, ich wurde ins kalte Wasser gestoßen. Meine Eltern sind dann erstmal wieder zurück nach Bulgarien, haben alles so weit abgewickelt, dass sie ein neues Leben anfangen konnten. Mhm. Was nicht ganz so dramatisch ist, denn ich bin ja seit Geburt mit deutschem Pass. Mein Vater ist Deutscher und Ich habe dann bei meinen Großeltern gewohnt und die haben mir dann Deutsch beigebracht, aber halt wirklich mit ohne Hilfe, also weil die konnten kein Bulgarisch, ich konnte zu dem Zeitpunkt ja, nein und danke und das war's. Und dann musste ich wirklich mit hinhören und zeigen und fragen und dann haben sie mir manchmal Verben mimisch, also pantomimisch vorgemacht, damit ich wusste, worum es ging. Dann ist ja auch ganz anderes Alphabet. Also meine Oma hat sich dann hingesetzt und hat mir dann das lateinische Alphabet beigebracht. Und mein Opa hat sich dann später hingesetzt und musste mir dann beibringen, in welcher Reihenfolge die Zahlen genannt werden. Weil in slawischen Sprachen gibt es eine andere Reihenfolge beim Nennen der Einer, Zehner, Hunderter und so weiter.
Das heißt, wie viele Sprachen sprichst du
Ja.
denn dann heute?
Also ich spreche fünf Sprachen unterschiedlich gut. Japanisch im A1-Bereich, Deutsch und Englisch im C2-Bereich, und Französisch irgendwo dazwischen. Französisch hatte ich ab der 7. Klasse im Gymnasium und dann habe ich angefangen, jetzt mir selber noch Irisch und Polnisch und Spanisch beizubringen, mit unterschiedlich mäßigen Erfolg. Am weitesten bin ich im Polnischen, was einfach damit zusammenhängt, weil das meiner Muttersprache extrem ähnlich ist. Zumindest was die Vokabeln betrifft. Die Grammatik ist einfach mal völlig anders. Und ja, und das macht mir total Spaß. Das fällt mir eher leicht. Und ich habe halt unheimlich viele Freunde auf der ganzen Welt und habe unterschiedliche Motivationen, auch die Sprachen zu lernen. Ja, ich denke, das bereichert Menschen. Die Welt rutscht zusammen und es gibt uns die Möglichkeit, neue Perspektiven einzunehmen, die Presse aus anderen Ländern selber zu beobachten, ohne irgendwelche Filter. Ja, das auch andere kulturelle Aspekte aufzunehmen, die man vorher überhaupt keinen Zugang gehabt hätte. Und ich habe mir tatsächlich so einen Wunschzettel gemacht für mich selbst, weil ich bin ja erst 37 und habe ja noch eine Menge Zeit. Und ich habe tatsächlich auf meiner Liste draufgeschrieben, Hebräisch und Finnisch bis zum 80. Lebensjahr.
Okay, da hast du
Aber
noch
gut,
viel vor.
ich habe noch verdammt viel vor. Genau, Italienisch will ich mit meinem Mann zusammen, weil der möchte das für die Arbeit lernen. Und also er hat da ganz furchtbare Schwierigkeiten. Und ich habe mir gedacht, es würde ihn vielleicht motivieren, wenn er jemanden hat, der ihm hilft, so für Business, ne? Und weil das, wenn du Französisch gelernt hast, fällt dir Italienisch halt verhältnismäßig leicht. Und ich habe mir gedacht, okay, dann helfe ich ihm. Immer dann, wenn er da weitermacht, dann mache ich auch mit weiter.
Okay. Das
Ja.
heißt also, wir haben also diese zwei Aspekte gehabt, als du die Schule verlassen hast, also hohes Maß an Kreativität, hohes Maß an Sprachentalent und Interesse. Und wofür hast du dich denn dann schließlich entschieden?
Ich habe mich dann tatsächlich entschieden für die Ausbildung als Fremdsprachenkorrespondentin, beziehungsweise das nannte sich Europa-Management-Assistent, war das angestrebte Studienziel. Und bin dann an einer Privatuni aufgenommen worden in Berlin. Sie nannte sich Academy for Managers, Language and Business. Und hat eben auch so Fächer gehabt wie Grundlagen deutsches Recht, Volkswirtschaftslehre, Finanzmathematik, Sekretariat, solche Sachen. Einfach um zu verstehen, was man denn dann nachher schreibt, um die Hintergründe zu verstehen, was diese ganzen Business-Begriffe überhaupt bedeuten, die man denn dann nachher schreiben sollte.
Also schon
Ja, und
hier auch eben nicht nur Sprachen, sondern interdisziplinär, was wahrscheinlich dir als vielseitig interessierter Mensch dann auch entgegenkam, dass das so Verschiedenes befriedigt
ja,
wurde.
der Hintergrund war einfach an der Stelle, dass diese spezielle Uni mit dem Lernverfahren des bulgarischen Professor Ozanov arbeitet. Das nennt sich Superlearning beziehungsweise Suggestion oder Suggestopädie. Und das ist ein Verfahren, das es seit den 70er Jahren gibt. Und die normalen staatlichen Unis brauchen vom Prinzip für die gleiche Anzahl an Wissen ungefähr 5 bis 6 Jahre. Und ich habe halt einen sehr verschulten Studiengang gehabt, der vom Prinzip nur die Schulferien, wie auch die Berliner Schulkinder hatte. Und dann ja einfach von morgens von 8 bis abends 17 Uhr durchgehend war. Also das ist nicht so wie bei meinen Freunden an den staatlichen Unis gewesen. Also ich habe da signifikant mehr auch zu ackern gehabt und nicht so wie die irgendwie am Jahresende irgendwelche oder am Semesterende irgendwelche Prüfungen, weil ich hatte die permanent zwischendurch. Und dann ist die Uni pleite gegangen und musste dann umfirmieren. Und dann haben wir in Volkswirtschaftslehre und in Recht haben wir dann unsere eigene Insolvenz sozusagen behandelt, also das Thema Insolvenzrecht und sowas. Ja, das war der Hintergrund, dass ich schneller, in kürzerer Zeit das schaffe, was andere an der Uni signifikant länger brauchen. Und mein Ziel hat sich dann in dem Moment herauskristallisiert. Oder mein Traum, mein Berufstraum. Ich hoffe, ich greife dir da jetzt nicht vor. Ich wollte unbedingt an das Europaparlament, nach Brüssel oder nach Straßburg, je nachdem,
Ah,
und
okay.
wollte als Dolmetscher arbeiten.
Ah,
Da gab es einen Zwischenfall, an den ich mich dann erinnert habe, 1995, nach meinem allerersten Jahr Englisch in der Schule. Wir hatten damals in der 5. Klasse angefangen mit Englisch. Und ich war in Bulgarien im Urlaub bei meiner Tante in Burgas am Schwarzen Meer. Und da war dann, und ich war jeden Tag am Meer. Ich bin totaler, weil ich, meine eine Oma kommt aus Burgas vom Schwarzen Meer und meine andere Oma kommt aus Barth an der Ostsee. Also das Meer steckt mir sozusagen in den Genen, ja. Und dann war ich eben abends unterwegs und stellte fest, da war ein Mann, der sprach Englisch, das konnte ich dann schon herausfinden. Und da gab es eine komplette nicht funktionierende Kommunikation. Und ich habe auch dieses helfen wollen in mir drin und bin dann als kleiner Stupi dazwischen gesprungen. Und habe dann gesagt, kann ich helfen? Ich habe gerade angefangen, Englisch zu reden, also zu lernen. Kann ich irgendwie helfen? So, und habe ich mich zwischen die beiden wirklich im wahrsten Sinne gestellt und habe gesagt, was ist denn jetzt das Problem? Und der Engländer beugte sich runter und sagte dann, ja, also ich wollte gerne herausfinden, ob der Eisladen auch am Abend offen hat, wenn ich mit meiner Freundin zurückkomme. Und die Eisverkäuferin, die konnte halt nur Bulgarisch, die konnte gar keine andere Sprache. Und ich habe mich dann zu ihm umgedreht, habe ihr dann gesagt, was er wollte. Und sie hat mir dann geantwortet, dann habe ich mich wieder zu ihm umgedreht und habe ihm dann die Antwort genannt. Es ging 2, 3 Mal hin und her. Und sie haben einen Zustand erreicht, mit dem sie alle zufrieden waren. Und ich war total stolz, dass ich das hinbekommen habe. Also es war definitiv ein Brite, weil der hörte sich genauso an wie mein Englischlehrer damals, auch der Schuldirektor zu dem Zeitpunkt. Und der sagte dann in seinem britischen Englisch, dann hat dann seine Hand auf meine Schulter gelegt und sagte, wow, junge Dame, Sie haben das so fantastisch gemacht. Und bitte hören Sie nicht auf zu lernen, Sie können das so richtig gut. Und das hat mich dann darin bestärkt, in meinem Wunsch, dass ich das ja schon nach nur einem einzigen Schuljahr Englisch mit meinen bisschen Vokabeln, dass ich schon den Mut hatte, das zu machen, dass ich in der Lage war, es zu tun nach nur einem Jahr Englisch, und dass es funktioniert hat. Und konsekutiv dolmetschen nach nur einem Jahr Englisch traut sich auch nicht jeder. Ja, und deswegen habe ich mir gedacht, ja, so wenn dann richtig, ne? So wenn dann so richtig dort, wo das große Geld ist, sage ich mal, und wo man viele verschiedene Kulturen auf einem engen Raum hat, das war mein Traum.
Okay. Das heißt also jetzt nach dem Studium oder dann nachdem du dann deinen Abschluss hattest, wie bist du denn dann weiter vorgegangen? Denn noch warst du ja nicht Dolmetscherin.
Genau, na, ich habe dann letztlich, gebe ich auch zu, ich bin mathematisch völlig unbegabt leider, und habe dann Finanzmathematik völlig abgekackt und war halt auch gesundheitlich ein bisschen angeschlagen schon zu dem Zeitpunkt, weil ich zu dem Zeitpunkt gab es für mich halt noch keine Diagnose, ne? Und ich habe mich halt gequält unter den Bedingungen, die auch neurologisch typische Menschen haben. Und es ist eigentlich für mich viel zu viel gewesen. Und ich habe halt nur 2 IHK-Abschlüsse gemacht. IHK Berlin, IHK London kam dann und wurde geprüft und habe dann den Abschluss Fremdsprachenkorrespondent in Englisch IHK.
Okay.
Und wollte dann Ja, halt schauen, wie ich dieses Zertifikat erwerben kann, dieser Nachweis, dass man als Dolmetscher arbeiten kann, als staatlich Vereidigter, wie auch immer. Und zu dem Zeitpunkt haben wir dann aber, mein jetziger Ehemann und ich, wir sind jetzt seit 20 Jahren zusammen. Also ich war 17, als wir zusammenkamen und jetzt seit 10 Jahren verheiratet. Und zu dem Zeitpunkt wohnten wir schon eine Weile zusammen und haben dann aber überlegt, wir wollten gerne aufs Land ziehen. Und ja, das hat sich so ein bisschen überschnitten, sage ich mal. Und dann war mein Fokus erstmal dort und habe ich mir gesagt, naja, das mit dem Zertifikat und dann kann ich irgendwie an die Humboldt-Uni fahren, kann ich ja danach immer noch machen. Ja, so lief das weiter.
Hast du denn dann in diesem Beruf überhaupt einmal gearbeitet?
In welchen?
Als Fremdsprachenkorrespondentin?
Ja, genau. Und dann sind wir ja hier rausgezogen aufs Land, also von Berlin nach Münchenberg. Das ist an sich eine relativ kurze Distanz. Und habe dann hier direkt auch gleich, also im Januar 2006 umgezogen und gleich im, oh Gott, was war das? Februar, März? Februar war das, genau. Im Februar habe ich dann meinen Job schon gehabt hier in einer Firma, nennt sich Umweltgerätetechnik. Und das ist, ja, sie bauen halt technische Geräte und die haben zum einen eine Sekretariatsstelle besetzen müssen wegen Mutterschaftszeit und zum anderen war die Stelle als Sekretärin oder Fremdsprachenkorrespondentin auch frei, denn die wollten Projekte auch, oder sie hatten auch schon zu dem Zeitpunkt Projekte viele im Ausland gemacht, wollten das aber noch stärker ausbauen. Und dem kam das natürlich super zu Pass, dass ich dann auch nicht nur Englisch, sondern auch Französisch ja, drauf hatte, auch ohne Nachweis. Und ja, so musste ich dann vom Prinzip 30 Wochen, oder das war die Erwartung, 30 Wochenstunden im Sekretariat und 30 Wochenstunden Fremdsprachenkorrespondenz. Ich hatte also mein Büro oben für die Fremdsprachenkorrespondenzarbeit und musste aber permanent unten natürlich auch alles mitmachen, wurde aber nur 35 Stunden bezahlt.
Ah ja.
So, und das machte an sich total Spaß, hatte auch voll nette Kollegen und fühlte mich dort eigentlich verdammt wohl. Die Arbeit habe ich auch inhaltlich und sachlich gut hinbekommen, aber mein Körper hat dann angefangen, mir zu zeigen, dass ich mit Stress überhaupt gar nicht umgehen kann. Dann hatte ich wirklich Symptome, richtig starke körperliche Symptome. Und war dann auch ein, zweimal krankgeschrieben und krankgeschrieben in der Probezeit, zu diesem Zeitpunkt, als noch kein Fachkräftemangel war, war tödlich. Und leider hat dann die Firma nach 3 Monaten beschlossen, sich von mir zu trennen, aufgrund dessen, dass ich zweimal für 2 Tage krankgeschrieben war. Und halt auch zwischendurch halt mit Kreislaufkollaps im Büro tatsächlich auch auf dem Boden lag. Und Arbeit auch, ich hatte auch Arbeit mit nach Hause genommen. Ich war wirklich total motiviert, aber es war eben zu viel
Zu
Stress,
viel.
ja. Und das konnte ich einfach rein körperlich nicht. Ja.
War das denn dann der Zeitpunkt, beziehungsweise so der Auslöser, wo du gedacht hast, jetzt muss ich was verändern?
Ja, weil ich dann gesehen habe, dass mein Traumberuf eigentlich völlig unerreichbar für mich ist, weil der einfach ein noch höheres Stresslevel eigentlich hat. Und ja, dann habe ich eben überlegt, wie ich mich umorientieren soll und habe dann Ende des Jahres oder in der zweiten Jahreshälfte des Jahres in einem Berufsbildungswerk in der nächstgrößeren Mittelstadt sozusagen ein ja, Projekt sozusagen mitbetreut, was verschiedene Berufsfelder zusammengefasst hat. Und da habe ich dann geguckt, ob es vielleicht irgendeine andere Alternative gibt, die auch im Büro ist. Ich diese Vorstellung halt im Büro arbeiten, fand ich eigentlich an sich ganz nett. Aber manche Felder, die dort ich ausprobieren konnte, haben mich völlig unterfordert. Und einige von den anderen waren ja alles signifikant jüngere Leute als ich. Die gingen da nicht ganz so mit Ernsthaftigkeit an die Sache. Und da gab es halt so ein bisschen Spannung. Und auch die zwischenmenschliche Kommunikation war halt extrem gestört. Und ja, dann ein Jahr nach.
Hat dir das also da eigentlich nicht geholfen? Also hat dir das nichts gebracht?
Nicht wirklich was gebracht, genau. Und letztlich habe ich dann versucht, mich in der Zeit danach auf andere Sekretariatsjobs zu bewerben, 2007. Habe auch sehr, sehr viele Bewerbungsgespräche gehabt, also weil ich eigentlich mit fast jeder Bewerbung hatte, wurde ich auch eingeladen. Aber ich habe dann tatsächlich fast jedes Mal so Sprüche zu hören bekommen wie, ja, sie sind fantastisch und sie würden von ihren Fähigkeiten und Kenntnissen super zu uns passen. Aber wir haben uns dann doch lieber für jemand anderen entschieden.
Okay.
Und irgendjemand sagte dann, ja, die Menschen merken vermutlich unbewusst, dass etwas mit mir nicht so durchschnittlich ist.
Ja, da kommen wir
Und
gleich
dann,
noch mal drauf zu sprechen,
genau.
auf
Also
deine.
das war super frustrierend, weil dann von einem Bewerbungsgespräch zum anderen, und das ist die Strecke Berlin-Münchenberg ist ja nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht so ohne.
Ja, genau, das muss man ja jetzt auch erwähnen. Du wohnst ja jetzt nicht im Zentrum einer Großstadt, sondern du wohnst ja mit deinem Mann in
Genau.
Brandenburg sehr außerhalb.
Sehr außerhalb, genau. Da muss ich Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Also wir sind hier in einem Ortsteil der Forschungsstadt Münchenberg. Wir haben hier das ZELF, das Zentrum für Agrarforschung, Leibniz-Zentrum für Agrarforschung. Und wir haben das größte entomologische Institut Deutschlands auch hier in Münchenberg. Aber unser Ortsteil hat weder eine Bushaltestelle noch einen Briefkasten. Und das heißt also erstmal 2 Kilometer den Berg runter bis zur nächsten Bushaltestelle.
Und die Arbeitsplätze sind auch nicht da so vorhanden wie vielleicht an einer anderen
Richtig,
Stelle, ne?
genau. Also hier draußen ist eher so Maler, Glaser, Schreiner, Tischler, sowas.
Handwerksberufe.
Genau. Und die waren alle super gut besetzt zu dem Zeitpunkt mit ihren Büros. Und ja, und dann wäre halt tatsächlich fahren, auch in Strausberg, also was ich sagte, die nächstgrößere Kleinstadt, war auch relativ gesättigt offensichtlich der Markt. Ich war auch damals in einer Zeitarbeitsfirma, wo die dann versucht haben, mich irgendwie zu vermitteln. Und dann, wo wirklich Jobs gewesen wären, das ist dann halt Berlin, aber das ist dann mit öffentlichen Verkehrsmitteln katastrophal, weil der Zug fährt hier nur einmal die Stunde und ich muss auch erstmal zum Zug kommen. Ja, also wie gesagt, 2 Kilometer den Berg runter und dann nochmal fast 20 Minuten mit dem Bus zum Bahnhof und
Was hat denn dann jetzt schließlich den Ausschlag gegeben, zu sagen, ich mache mich selbstständig?
Na, nach dieser Zeit hatte ich meine Diagnostik, weil ich zum Arbeitsamt gesagt habe, ich fühle mich nicht arbeitsfähig, da ist irgendwas. Und dann kam tatsächlich raus, ja, da ist was. Da wurde dann festgestellt, ich bin Asperger-Autist und habe ADS. Und das ist das, was offensichtlich die ganzen Personalmenschen unbewusst gemerkt haben. Und ich habe dann in der Zwischenzeit meinen Sohn bekommen und habe dann die Elternzeit, war dann durch. Der Kleine war dann im Kindergarten. Und ausschlaggebend war dann, weil ich gedacht habe, ja gut, ein Kleinkind in Ostbrandenburg, diese Riesenstrecke bis nach Berlin, das ist so ein Stress, da breche ich ganz sicher zusammen. In der Nähe ist nichts. Und abgesehen davon, dass ich auch ganz oft das Gefühl hatte, dass ich deswegen nicht eingestellt wurde, weil ich eine Frau und sehr jung bin und kleines Kind und so, ne?
Bist du denn dann irgendwie mit deinem Handicap des Asperger offen umgegangen oder hast du zu dem Zeitpunkt das lieber erst einmal vermieden, das ja anderen Leuten zu sagen?
Ich habe tatsächlich bei den Bewerbungen nach der Diagnostik ganz offen angegeben, was Sache ist. Einfach aus dem Hintergrund, dass ja, es gibt ja Gesetze zur Teilhabe und Firmen sollen ab einer gewissen Größe, haben sie irgendwelche Auflagen, dass sie mindestens einen Schwerbehinderten einstellen müssen. Mein Grad der Behinderung beträgt 60. Und dass also Firmen, die ab einer gewissen Größe sind, müssen Strafe zahlen und kompensieren, wenn sie keinen Schwerbehinderten einstellen. Und sie bekommen aber, wenn sie einen Schwerbehinderten einstellen, bekommen sie irgendwelche Fördermittel. Und ich wollte ihnen eben die Chance geben, für mich Fördermittel zu bekommen. Weil dann wäre nämlich ein Teil ihrer hier diese Sozialabgaben wäre ja dann bezahlt worden vom Staat. Und deswegen habe ich mit offenen Karten gespielt. Und tatsächlich aber auch die Erfahrung gemacht, wie auch ganz viele andere teilen mit der Diagnose, dass die großen Firmen lieber die Strafe zahlen, anstatt Menschen mit Autismus einzustellen. Und
ich will tatsächlich auch erklären, weil das halt eben gerade unseren Zuhörern, was sich jetzt hinter dem Bild Asperger-Autismus genau verbirgt. Denn autistische Menschen, ich glaube, das ist vielleicht noch ein Begriff, der vielen so präsent ist, aber nicht jeder kennt die Diagnose Asperger. Vielleicht sagst du mal, mit welchen, womit hast du zu kämpfen? Was fällt dir schwer?
Also das autistische Spektrum ist ja ein relativ großes Spektrum. Es beginnt beim frühkindlichen Autisten, den wir beim Film des Mercury Puzzle sehen, geht hin über Rain Man bis hin zum Schattensyndrom, BAP, und der Übergang in die Normalität ist gleitend. Und tatsächlich habe ich auch vor kurzem herausgefunden, dass der Erfinder von Pokémon vor über 20 Jahren auch Asperger-Autist ist. Ja, das Tolle ist halt, Asperger-Autisten können sich relativ gut maskieren, gerade Frauen, und fallen dadurch relativ selten auf. Es kostet sie aber extrem viel Energie, so zu tun, als wären sie normal. Das, was hauptsächlich gestört ist, ist die soziale Interaktion. Also weil das Tolle an Asperger-Autismus ist, je älter man wird, desto mehr Puzzleteile des gesellschaftlichen Rahmenkonstruktes, was von einem Menschen erwartet wird, fügen sich stärker zusammen. Man kann Dinge trainieren, man kann Blickkontakt trainieren, sowas. Es wird also für einen Autisten immer leichter, sich in der Gesellschaft zurechtzufinden und nicht so aufzufallen und anzuecken. Was Fakt ist, dass was für alle Autisten ja gilt, ist, dass wir alle Sinne gleichzeitig offen haben und dass wir keine Reizfilter haben. Das heißt, wir können zwei konkurrierende Sinneseindrücke nicht in der Wichtigkeit wichten. Und bei mir kommt noch erschwerend dazu ADS. Und Konzentration ist sowieso ganz, ganz schwierig. Aber stell dir einfach vor, du sitzt in einer Prüfung mit 30 Leuten in einem Raum. Schule, über dir die Neonröhren, die machen ein Knistergeräusch. An der Wand ist eine Uhr, die tickt. Irgendwo am Flur ist irgendwie etwas, ein Wasserhahn, der tropft zum Beispiel. Die anderen Schüler rutschen mit ihren Stühlen hin und her. Sie kratzen mit ihren Stiften auf dem Papier. Draußen singen die Vögel und diese ganzen Eindrücke gehen alle parallel in dich rein und du kannst sie nicht filtern. Du musst die ganz bewusst filtern. Und das ist anstrengend. Das ist das, was schwer ist. Wenn drei Leute in einem Raum sich gleichzeitig unterhalten, musst du dich extrem darauf konzentrieren, auf die Person, mit der du sprichst, weil dein Gehirn keine Priorisierung macht, sondern du musst sie ganz bewusst machen. Wenn du irgendwie in soziale Interaktion kommst, dann musst du ganz bewusst dich daran erinnern, dass du in die Augen gucken musst, aber nicht zu lange gucken musst. Du darfst nicht starren, dein Tonfall muss angemessen sein, dann musst du dir so etwas installieren, das nennt sich Ironie- und Sarkasmusfilter, denn für gewöhnlich nehmen Autisten alles wörtlich. Und je öfter du solche Situationen erlebt hast, desto stärker ist dein Filter, desto feiner, dann erkennst du Situationen wieder und weißt, wie hast du dich damals verhalten, hast du dich damals richtig verhalten, dann kannst du das Verhalten wiederholen, hast du dich damals falsch verhalten, dann musst du jetzt etwas anderes machen. Der Alltag, sage ich mal. Und dann gibt es etwas, was vor allem autistische Frauen betrifft. Das nennt sich exekutive Dysfunktion. Das ist das, was nicht autistische Menschen oft als faul bezeichnen. Und ich sage dann, nein, wir können einfach nicht anders. Dass triviale Sachen wie Anziehen, Waschen, auf die richtige Kleidung, für die richtige Jahreszeit, für den richtigen Anlass achten, gut zurecht machen, im Haushalt bestimmte Dinge in einer bestimmten Reihenfolge tun? Was ist wann sinnvoll? Wie lange dauert das in etwa? Das alles. Der ganz normale Alter, also halt wirklich sowas wie Essen kochen und nicht anbrennen lassen, gleichzeitig irgendwie Wäsche waschen und parallel irgendwas anderes machen, die richtige Reihenfolge. Das ist für einen nicht autistischen Menschen völliger Pillepalle, das ist total trivial. Aber für uns ist das richtig anstrengend. Das ist richtig Arbeit. Das ist richtig Hirnschmalz. Das ist richtig anstrengend. Auch irgendwie Termine machen, anrufen. Wir haben oftmals Angst vor dem Anrufen. Wir kriegen Schweißausbrüche. Wir vermeiden oftmals solche Situationen, weil wir nicht wirklich zum Teil, also gerade wenn man noch jünger ist und noch nicht wirklich einschätzen kann, was ein Tonfall bedeutet. Wir kriegen auch nicht wirklich mit, wenn jemand gerade irgendwie sich langweilt, weil wir zu lange im Monolog halten oder sowas. Entschuldigung. Und das, einfach dieses Basisding, ja. Das ist für uns richtig, richtig anstrengend. Ja. 45 Minuten Auto fahren und ich bin völlig durch. Und ich habe irgendwo gelesen, nur 14% der Autisten weltweit haben überhaupt einen festen Job auf dem ersten Arbeitsmarkt. Und nur 1% der Autisten weltweit haben einen Führerschein. Und ich habe beides gehabt. Eine Zeit lang. Deswegen, das musst du dir einfach mal überlegen, dass das, was du beim Autofahren nebenbei, ohne nachzudenken, das machen wir bewusst auf die Straße gucken, nicht in Gedanken abschweifen, auf die Verkehrsschilder gucken, interpretieren, auf alles, dieses gleichzeitig alle Spiegel im Blick haben und den Tacho im Blick haben und den richtigen Gang wählen. Das ist Arbeit. Das ist richtig. Wenn ich eine Dreiviertelstunde nach Berlin reingefahren bin, ich bin danach erstmal fertig. Ich muss erstmal eine Stunde wieder runterkommen, auch eben wegen der Geräusche im Straßenverkehr und so weiter. Ne? Ja, so macht sich das bemerkbar.
Okay, also das heißt ja auch schon, dass deutlich wird, ein Mensch ohne dieses Handicap ist auch nach einem 8-Stunden-Tag üblicherweise schon geschafft. Und bei dir käme hinzu, dass du zu diesem 8-Stunden-Tag noch ganz viel Energie verbrauchst für das, was anderen überhaupt nicht schwerfällt. Also das heißt, so ein 8-Stunden-Tag, das ist eigentlich auch nicht das, was vielleicht der ideale Job für dich wäre. Und vielleicht kommen wir dann jetzt auch nochmal so dazu, dass das wahrscheinlich nach der Diagnose für dich jetzt so der Anlass war, über das nachzudenken, was du jetzt tust.
Ja. Also halt, wann man die Fahrerei vermeiden will und flexibel bleiben will aufgrund eines kleinen Kindes, dann ist die Orientierung von zu Hause Arbeit natürlich schon der naheliegende Schritt. Und dann guckt man, was es da so gibt. Und letztlich.
Ja. Und was dich interessiert.
Genau, ne? Und ob das eine Möglichkeit ist, überhaupt Geld zu verdienen. Dann eben überhaupt den Mut zu haben, da hinzugehen. Und
dann erzähl mal so kurz, welche Entscheidung du dann jetzt so für dich getroffen hast.
Na, ich habe letztlich alles Mögliche angeschaut und konnte mich nicht so richtig festlegen und hatte Angst, massive Angst, überhaupt irgendwie irgendwo hinzugehen. Und letztlich hat dann mein Mann gesagt, naja, was ist es denn, was dich wirklich interessiert? Oder was würde dir denn Spaß machen? Was kannst du dir denn gut vorstellen? Was würde zu dir passen? Wo kannst du deine Fähigkeiten einbringen? Und dann habe ich gesagt, ja, seit ich lesen gelernt habe mit 6 Jahren, war ich eine totale Leseratte. Also ich habe auch vorher schon meine armen Eltern genötigt, bevor ich lesen konnte, noch weiter zu lesen und noch weiter und noch weiter. Ich habe einfach überhaupt nicht genug von Büchern gekriegt. Und die mussten mich dann, also ich war dann der Typkind mit Taschenlampe und Bettdecke und habe, seitdem ich eben in Deutschland lebe und eben mein Japan-Fimmel erweckt wurde, durch ein Buch übrigens, ein Buch aus dem Kinderbuchverlag Berlin. Das hat ein Freund oder ein Kollege meines Vaters, hat er das illustriert. Und aufgrund dieser Illustration war ich Japan-Fan. Und Ja, und habe dann mir immer zu meinem Geburtstag und zu Weihnachten habe ich mir Bücher schenken lassen. Weil ich hatte halt kein Taschengeld. Meine Eltern als freiberufliche Künstler hatten nie wirklich Geld. Und deswegen war das eben was Besonderes, Bücher. Und ich war auch der Typ, der immer in der Bibliothek angemeldet war und dann immer einen riesen Stapel rausgeschleppt hat. Und eigentlich irgendwie ungern draußen, nachdem ich dann ein bisschen älter war, war ich dann eher ungern draußen zum Spielen, aber dann lieber der Typ, der dann drinnen ein Buch nach dem nächsten weggeschlungen hat, was natürlich auch meinem Autismus zugute kam, ja. Und wissbegierig ohne Ende, ja. Und so habe ich dann gedacht, ja, so Bücher sind doch was Geiles. Und das würde mir gefallen, was mit Büchern zu machen. Aber ich würde auch gern was mit Menschen machen. Und ich würde auch gerne meine rein Sprachenkenntnisse irgendwie einbringen. Und ja, einfach irgendwie auch so ein bisschen sozial sein, aber nicht permanent. Also eigener Laden schied dann in dem Moment aus. ist aber okay, wenn ich dann 3-4 Mal im Jahr oder 5-6 Mal im Jahr auf einem Straßenfest oder auf einem Stadtfest oder sowas oder auf einem, hier im ersten Adventswochenende ist bei uns mein Adventsmarkt, wo wir super gerne dabei sind. Ja, und so habe ich gesagt, also das würde ich gerne machen und das.
Aber was würdest du jetzt gerne machen? Also das, was du gesagt hast, irgendwas mit Büchern, mit Menschen, mit sozial und vielleicht noch mit Fremdsprachen.
Genau.
So die 4
Komponenten. Und irgendwie habe ich aber trotzdem immer noch dieses Helfergehen in mir drin.
Ja, du hast dich dann aber jetzt dann schließlich ja doch entschieden, dich selbstständig dann zu machen.
Genau, und mein Mann hat dann gesagt, na pass mal auf, du hast doch eigentlich gar kein Risiko. Wovor hast du denn so eine Angst? Am Anfang kann ich dir helfen. Am Anfang ist es noch nicht so viel. Und wenn es schief geht, dann kann ich dich auffangen. Er ist er hat ja ein stabiles Einkommen. Er hat gesagt, da brauchst du keine Angst haben. Wenn irgendwas schief geht, verhungern wirst du nie. Weil ich bin ja da. Er verdient ja die Brötchen.
Okay, also du hast jetzt schon eine gute Unterstützung im Hintergrund. Aber war das jetzt auch ganz konkret schon? Ich meine, wie gesagt, heute bist du Verlegerin. War das dann schon so die Idee, ich gründe einen Verlag?
Genau, das war dann tatsächlich der Moment, wo er sagte, naja, ich habe da vor ein paar Jahren, hatte er eben den Bedarf für ein Produkt gesehen und es war schon die ganze Zeit in seinem Hinterkopf. Und er meinte, ja, das wäre doch jetzt ein super Zeitpunkt, um daraus ein Produkt zu machen. Und dann kann man das anbieten, wenn man einen Verlag im Rücken hat. Dann, pass auf, dann kommt das erste Produkt von mir und dann schauen wir mal, dann werden wir sichtbar und dann kommen auch Leute, die dann ihre Bücher gemacht haben wollen. Über die Schiene kriegst du dann auch Manuskripte. Dann haben wir gesagt, ja,
machen wir. Aber jetzt verstehe ich auch, warum du vielleicht gezögert hast oder Angst hast, denn wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ich meine, ich lese auch sehr gerne, aber ich würde jetzt auf einmal Verlegerin, ich hätte ja überhaupt gar keine Ahnung, wie packe ich das denn an, was muss ich denn überhaupt können als Verlegerin etc.? Wie bist du das denn angegangen?
Also was ich jetzt so mitbekommen habe in den letzten Jahren, ist, dass es unter den Verlegern unglaublich, gerade im kleinen Verlagsbereich, unglaublich viele Quereinsteiger, wie man das sagt, gibt, die eigentlich einen völlig anderen Beruf gelernt und ausgeübt haben. Manche machen das auch erst im Rentenalter, dann überhaupt erst, wo sie sagen, ja gut, jetzt habe ich Muße.
Aber wie geht man da vor? Also was braucht man denn eigentlich als Verleger? Was muss man denn da können? Was würdest du sagen? Was sollte man dann lernen?
Also als Verleger braucht man Vision. Man braucht von allen ein bisschen. Ja, weil ein Verleger ist, ich werde ja oft gefragt, sagen Sie, schreiben Sie die Bücher alle selbst? Sag ich, nein, ich mache alles außer Schreiben. gut, es gibt auch unter den kleinen Verlegern unglaublich viele, die ihre eigenen Bücher auch über die Schiene verlegen, weil sie einfach irgendwann mal eine Idee für ein Buch hatten und dann hatten sie entweder keinen Erfolg bei der Verlagssuche, bei den großen Publikumsverlagen oder sie hatten keinen Bock auf die Verlagssuche, was halt auch sehr anstrengend sein kann für einen Autor. Und prinzipiell ist es so, dass ich eigentlich alles mache, außer Bücher schreiben. Also ich mache Buchhaltung. Da war es natürlich super, dass ich das eben in der Uni hatte. Ich habe auch schon mal Rechtsstreitigkeiten gehabt mit Autoren. Also ein kleiner Grundmaß an irgendwie juristischen Kenntnissen ist auch hilfreich. Wir müssen ja auch Verträge erstellen, da hilft das natürlich auch. Dann, was mache ich noch? Ich mache Lagerwirtschaft. Ich mache Katalogisierung. Ich mache das Versandfertigmachen und das zur Post fahren. Also halt diese Abläufe, die praktischen.
Okay, aber da zum Beispiel der Vertrieb. Ich hätte jetzt gar keine Ahnung, wie bringe ich denn überhaupt ein Buch auf den Markt? Also es würde schon anfangen, dass ich nicht wüsste, wie bekomme ich die ISBN.
Da haben wir es in Deutschland natürlich leicht. Wir haben in Deutschland genau eine einzige Firma, die ISBN-Nummern vergibt. Das kann man im Netz nachlesen und dann holt man sich, je nachdem, was man vorhat, entweder eine, 10, 100 oder 1000 ISBN-Nummern und die kauft man und dann muss man, die man benutzt, die muss man für jedes Jahr, wo man die benutzt, muss man auch noch Gebühren zahlen. Genau, und dann, das ist das Erste und man kann, wenn man Produkte hat, die keine Bücher sind, was wir auch haben, wir haben ja auch Kartenspiele, wir haben, wie gesagt, diese Schulungssets, dann holt man sich noch GETIN-Nummern.
Und was für Nummer?
GETIN. Also GTIN. So. Und diese Nummern.
Okay, was ist das?
Das ist vom Prinzip wie die ISBN-Nummer, nur für alles, was nicht Buch ist. Also GETIN-Nummern sind auch für Spielsachen, Haushaltswaren, also eigentlich alles, was nicht Buch ist. So. Okay. Und über diese Schiene hat man nämlich dann auch die Möglichkeit, seine Produkte bei Amazon einzutragen. Und das ist dann eine eindeutige Identifizierung für diese, aber auch die muss man natürlich auch kaufen. Und dann auch jedes Jahr Gebühren zahlen, jeden Januar. Und das gibt einem eben tatsächlich die Möglichkeit, mit diesen GT-Nummern auch international seine Sachen zu verkaufen. Ne?
Ja. Aber du musst ja auch irgendwie deine Bücher vertreiben. Das heißt, vielmehr geht es ja auch darum, ein bisschen publik zu machen, dass es überhaupt diese Bücher gibt.
Also so, das Vertreiben ist eine Seite. Das Vertreiben funktioniert bei uns über unsere eigene Website, unseren eigenen Shop. Da habe ich großes Glück, weil mein Mann ist zufällig Informatiker. Der konnte da natürlich auch helfen mit der Webseite und mit dem Shop. Und hat mir das dann beigebracht, wie ich das dann selber weiterpflegen kann. Und dann haben wir natürlich jeder Buchladen auf der Welt, deswegen macht man das mit der ISBN-Nummer ja, dann trägt man das Buch, das nennt sich Verzeichnis lieferbarer Bücher, VLB, da trägt man dann das Buch ein und dann weiß jeder Buchladen, der weiß, wie es funktioniert, dort nachzuschauen. Das funktioniert leider nicht bei allen Buchhändlern, das ist ein anderes Mysterium. Also jeder Buchhändler, der da reingeschaut hat, weiß, okay, es gibt das Buch. Ist es lieferbar? Ist es für das und das Alter und so weiter? Und dann, das ist schon mal das Wichtigste, sage ich mal, weil dann kann theoretisch das Buch von jedem bestellt werden. Also die Händler können direkt bei mir anrufen und sagen, sie wollen das Buch haben. Ja. Und dann haben wir dann später herausgefunden, da das Geheimnis, wie man es etwas größer in die Buchläden schafft oder auch in Bahnhofsbuchläden theoretisch oder auch eben so im größeren Rahmen. Das nennt sich Zwischenbuchhandel Barsortiment. Das sind die das aufgebaut haben mit, bestellst du dein Buch im Buchladen, kriegst du es am nächsten Tag. Über diese Schiene, über diesen Vertrieb. Das ist natürlich, wir müssen dafür natürlich was bezahlen. Nämlich die Hälfte von dem, was der Endverbraucher für sein Buch bezahlt, die Hälfte davon bekommt dieser Großhandel.
Ach, das ist schon wirklich eine Hälfte. Das heißt aber, ich ein Buch kaufe für 20 Euro, geht schon 10 Euro an den Großhändler.
Genau, und zwar nur dafür, dass er das Ding, wenn du Glück hast, in seinem Lager liegen hat und es dann an den Buchhändler weiterschickt und dem Buchhändler dann eine Rechnung erstellt. Nur dafür.
Und von den restlichen 10 Euro muss der Buchhandel finanziert werden mit seinem örtlichen Kosten, die er hat, der Autor bezahlt werden, der Druck bezahlt werden.
Der Buchhandel ist, wenn der Buchhändler direkt bei mir bestellt, brauche ich nicht ganz so viel, brauche ich nicht 50% abgeben, ich brauche weniger nur abzugeben. Oder auch wenn Amazon direkt bei uns bestellt, brauche ich auch nicht 50, sondern weniger abzugeben. Das ist der Grund, warum es 50% sind, weil nämlich der Großhändler muss dann diese Prozente auch weitergeben an den Buchhändler, damit der Buchhändler überleben kann. Ja.
Und okay, also da, an den geht dann nichts
dann
mehr
weg. Dann geht da nichts mehr weg an der Stelle, aber von diesen 10 Euro, die dann bleiben würden, habe ich Druckkosten. Wir haben 2 Druckereien mittlerweile ausgemacht. Eine in Deutschland und eine in Polen. Also die polnische ist hier Stettin an der deutschen Grenze, also 220 Kilometer von hier aus. Und weil, was mir halt wichtig war, schon immer, mein Leben lang, ich habe ein sehr, sehr hohes Gerechtigkeitsempfinden und ich war schon immer jemand, der sich für Umwelt engagiert hat. Ich habe als Teenager Plakate geklebt und solche Sachen. Und mir war halt wichtig, das in Deutschland herstellen zu lassen, die Bücher, mit deutschen Sozialstandards, mit deutschen Arbeitsbedingungen und eben nicht das über die durch die halbe Welt mit irgendwelchen Containerschiffen, die ganz viele Abgase in die Luft pusten, eben machen zu müssen, sondern mir war halt wichtig, dass ich sagen kann, hey, meine Kunden, Qualität made in Germany, gut, die Qualität bei den Polen ist auch fantastisch, ja, und dadurch haben wir, weil das eben näher dran ist, sogar unseren CO2-Fußabdruck noch stärker gesenkt, ja, und das war mir wichtig. Ich wollte als gutes Beispiel vorangehen und zeigen, ja, auch Verleger können Umweltschutz aktiv machen und den Kunden ein hochwertiges Produkt geben, hat aber halt den Nachteil, dass wir dann nicht nur 10 Cent pro Buch ausgeben an Druckkosten, so wie in China, sondern eben signifikant mehr. Und bei mir ist es tatsächlich so, dadurch, weil mir das so wichtig war, ist das bis zu einem Viertel des Endpreises geht nur für den Druck drauf.
Ja. So. Ja, und man muss ja noch erwähnen, dass du auch deinen Autoren mehr bezahlst, als es üblicherweise der Fall ist.
Genau, das war mir auch wichtig, weil ja der Autor für gewöhnlich bei den großen Publikumsverlagen den kleinsten Teil bekommt vom Kuchen, obwohl er doch die meiste Arbeit hatte. Denn das Schreiben ist ja, wer da schon mal selber ein Buch geschrieben hat, weiß, es dauert viele, viele Jahre. Man muss sich den Kopf machen, man lässt es noch von anderen Leuten gegenchecken und man ist am Anfang nicht zufrieden und man muss zum Teil recherchieren. Und da steckt ganz viel Arbeit, ganz viel Herzblut, ganz viel Aufwand und Lebenszeit und Lebensqualität zum Teil auch bei einigen Autoren, die dann wirklich zum Teil in der Nacht schlafen. Nicht schlafen, sondern nachts schreiben und tagsüber schlafen. Und das ist das, wo ich eben Rechnung oder den Tribut zollen wollte und sagen, ja, der Autor hat den wesentlichen Teil gemacht an dem Buch und das möchte ich honorieren. Und deswegen gebe ich meinen Autoren halt mehr als das, was so üblicherweise in der Branche im Durchschnitt so gegeben wird, ja.
Jetzt haben wir ja auch nicht nur den Autor, sondern ich weiß, ihr habt vor kurzem ein wunderschönes Kinderbuch verlegt, Meermärchen.
Ja, ich liebe dieses Buch.
Das ist ja auch von den Illustrationen her ganz fantastisch.
Ja.
Das heißt, du musst ja auch den Illustrator.
Der Illustrator muss dann auch noch bezahlt werden, richtig, genau. Und in der Regel haben wir aber das Glück, dass wir Illustratoren finden, die dann nicht davon reich werden wollen, sondern die verstehen, dass wir andere Bedürfnisse haben und andere finanzielle Spielräume und die dann auch entsprechend entgegenkommen. Aber ja, also entweder müssen wir dem Autor die Bilder komplett abkaufen, das haben wir bei einigen Kinderbüchern gemacht, oder aber die bekommen dann auch einen prozentualen Anteil. Und dann bekommen die Autoren und die Illustratoren für gewöhnlich auch noch einen Honorarvorschuss. Einfach als Belohnung dafür, dass sie uns fertiges Manuskript abgeliefert haben.
Und das macht ihr auch.
Genau, das machen wir auch.
Denn so wie ich gehört habe, ist das ja in vielen Verlagen eigentlich auch schon etwas, was deutlich zurückkommt.
Verlag kommt von Vorlegen, also Vorschießen. Ja, das Wort Verlag heißt, man schießt das Geld vor, man trägt als Verleger das komplette Risiko für das Buch. Und ist eigentlich auch darauf angewiesen, dass der Autor sich ein bisschen, ich sag jetzt mal salopp, den Arsch aufreißt und ein bisschen selber auch was tut und sich selber ein bisschen engagiert, Lesungen macht, an Buchläden herantritt, einen Freundeskreis aufbaut, dem man das dann schmackhaft machen kann. Ja, das haben wir dann. Also wir haben die Druckerei, wir haben den Autor, den Illustrator, den, wie gesagt, den Großhandel natürlich oder den Buchhändler, je nachdem. Oder auch wenn der Autor seine eigenen Bücher abkauft, bekommt er ja auch einen Rabatt, damit er selber auch noch was davon hat. Er bekommt aber trotzdem, selbst wenn er bei uns mit Rabatt eingekauft hat, trotzdem noch Honorar auf seine Bücher dann. Und dann haben wir natürlich auch noch diese Gebühren, nämlich die ISBN-Nummer, die wir da zahlen müssen, mit drin. Und wir haben das Porto, müssen wir auch noch mit reinrechnen. Ja, weil heutzutage die Leute durch Amazon verwöhnt sind, dass sie ihre Bücher versandkostenfrei bekommen. Also machen wir das auch.
Was würdest du denn sagen, Elisa, was würdest du dir denn wünschen, vielleicht vom Leser, vom Verbraucher? Kann der denn irgendwas tun, dass kleinere Verlage mit ihren Produkten auch mehr gesehen werden? Denn üblicherweise ist ja, ja, wir gehen in eine Buchhandlung, gucken, was da auf den Tischen liegt und greifen dann zu.
Genau, und dafür, dass man das sieht und greift, bezahlen die ganz großen Publikumsverlage jeden Monat Geld an den Buchladen, nur dafür, dass es hingelegt wird. Nicht dafür, dass es verkauft wird, nur, dass es an bestimmten Stellen platziert wird, bezahlen die, zum Beispiel bei Thalia oder bei Humble, bezahlen die Geld. So. Und was der Leser tun kann, ist auf kleine Buchmessen gehen, auf Straßenfeste gehen und bei seinem Buchhändler fragen, ob er denn auch mal Sachen von kleineren Verlagen da hat. Denn tatsächlich die Vielfalt in der deutschen Buchlandschaft kommt nicht durch die großen Verlage, sondern durch die kleinen. Ja, also der Endverbraucher, der sollte dann auch nicht dieses Geiz ist geil, Hauptsache das Buch ist möglichst billig fürs Kind, sondern der muss dann vielleicht auch drüber nachdenken, doch die 1-2 Euro mehr auszugeben für ein hochwertiges Buch, was in Deutschland hergestellt wurde und einfach bereit sein, mal was zu wagen, weil nicht ein großer Name, den man schon immer kannte, aus der Bibliothek oder wie auch immer, draufsteht, heißt es ja nicht, dass es schlechter ist. Es ist einfach nur anders. Also man sollte auch Autoren, die man nicht kennt, denen eine Chance geben. Nicht immer nur.
Vor allen Dingen kann ich mir vorstellen, dass ja bei den großen Verlagen viel produziert wird, was den Mainstream zu erfüllen versucht.
Genau das. Die gucken sich auch.
Kleine Verlage auch sich mal trauen, mal Autoren zu nehmen, die man nicht so kennt oder auch mal, die mal über was schreiben, was man noch nicht so
genau. Genau, die Autoren, die keiner kennt, die sind bei den kleinen Verlagen. Und wenn man die dann durch uns kennt, dann werden manchmal auch die Großen auf diese Autoren aufmerksam. Ja. Umgekehrt ist es eher selten. Andersrum, also da muss man dann schon einen großen Glücksfaktor oder welche Agenturen oder so an der Hand haben. Als Autor meine ich. Und einfach dieses ungewöhnlichen Geschichten, die nicht Mainstream sind, eine Chance zu geben, weil das können wir mit dem Trend zu gehen, das können wir kleinen Verlage uns gar nicht erlauben. Das können die Großen machen, weil wenn da irgendwas nicht gut läuft, dann stampfen sie es nach einem Jahr ein, verramschen das und dann wird es als Verlust abgeschrieben und schick ist. Und bei uns ist es eher so, die kleinen Verlage haben entweder eine spezialisierte Ausrichtung mit einem Oberbegriff, sage ich mal. Also es gibt einen kleinen Verlag, der macht nur Reiseliteratur für Kinder in Deutschland. Dann gibt es Verlage, die machen nur fantastische Bücher oder nur Science-Fiction-Bücher oder also sind eher so Nischen-Sparten, wo aber auch ausreichend Leser eigentlich vorhanden sind.
Und was ist jetzt so deine Ausrichtung? Ja. Also der Caro Verlag hat sehr viele Kinderbücher, glaube ich.
Ja, die Hälfte ungefähr vom Programm, ja. Mhm. Ja, meine Ausrichtung ist nicht so nischig. weil ich selber ja so vielseitig bin, weil ich ja selber wahnsinnig viele Hobbys habe. Also ich weiß nicht, 40, 50 verschiedene Hobbys und Interessen noch viel mehr. Und also, ich mag mich gar nicht festlegen. Also genauso wie ich, das spiegelt sich sozusagen, mein Inneres spiegelt sich auch im Verlag, im Äußeren, dass ich mich überhaupt nicht festlegen will auf weder ein Thema noch auf ein Alter oder sowas, sondern ich habe tatsächlich Bücher von für ab Einjährige bis hin zu Romane für Ältere oder auch Gedichte für, so die eher die älteren Leute mögen die eher. In den Autoren ist es so, auch völlig große Bandbreite. Und mein Grundsatz ist, keine exzessive Gewalt, keine Pornografie, eher nichts Esoterisches, sage ich mal. Und es muss mir gefallen. Das ist das Allerwichtigste. Es muss mir gefallen, inhaltlich auch von den Bildern, wenn jetzt Bilder schon mitgeliefert wurden, wenn ich den Illustrator nicht erst selber suchen muss, aber selbst dann, wenn es mir gefällt, dann kann ich dahinter stehen mit vollem Herzen und kann dann auch irgendwie versuchen, dafür Leser zu gewinnen und irgendwo sichtbar zu werden.
Ja.
Und das ist das Allerschwierigste als kleiner Verlag. Ja. Sichtbar werden ohne Werbebudget. Mhm.
Also ich merke schon, du bist so richtig eine Verlegerin mit Herz, ne? Man spürt so richtig, du machst das, weil du das gerne tust, weil du es liebst, mit Büchern umgeben zu sein und am besten auch mit Büchern, wo du sagst, naja, die lese ich selber gerne.
Ne? Ja.
Und jeder, der jetzt vielleicht mal gucken will, was der Caro Verlag denn so anbietet, der kann ja auf eure Webseite gehen. Sag gerade nochmal kurz die Adresse.
www.caro mit einem C vorne und einem W am Ende -verlag.de. Also so wie der Caro-Kaffee, aber mit einem W am Ende.
Ja, Elisa, vielleicht können wir ganz kurz nochmal zum Abschluss jetzt durch deine Erfahrung nochmal sagen, was würdest du denn Menschen raten, die sich unwohl in ihrem Beruf fühlen, was und über einen Berufswechsel nachdenken, was würdest du denen mitgeben wollen als Empfehlung?
Ja. Also wenn man darüber nachdenkt, ob der Beruf der richtige ist, wenn man sich nicht wohlfühlt, dann sollte man auf seinen Instinkt hören und nicht auf seinen Kopf, weil der Bauch tatsächlich intelligenter ist als der Kopf, was das betrifft. Und wenn auch nur der kleinste Zweifel ist an dem, dass das, was man gerade macht, nicht hundertprozentig passt, dann ist es sinnvoll, sich umzuorientieren, weil es gibt garantiert da draußen irgendjemanden, den genau der Job, den ihr gerade macht und der nicht wirklich hundertprozentig passt, der dann aber zu denen super gut passt und wo die dann total glücklich sind. Weil jeder von uns ist einzigartig in seiner Art von Fähigkeiten und Talenten und von Interessen. Und deswegen sollte auch jeder genau an der Stelle sein, was am besten zu ihm passt, wo er sich hundertprozentig wohlfühlt. Alles andere ist es einfach nicht wert. Ja, gerade auch wenn alle sagen, viele Jobs sind überflüssig durch Roboter oder durch Neuentwicklungen oder das ist ja eine logische Entwicklung der letzten 100, 150 Jahre. Viele Jobs sind komplett entfallen und das wird einfach eher mehr werden, dass sich die Arbeitswelt verändert. Und wir haben jetzt auch durch die Corona-Krise auch gesehen, manche Sachen werden komplett in Frage gestellt. Und deswegen finde ich oder denke ich, wenn man sich umorientieren will, oder wenn man selbst nur den kleinsten Zweifel hat, dass man nicht genau an der Stelle ist, wo das Universum einen haben will, irgendwas sich nicht stimmig anfühlt. Es ist entweder der Kollege, mit dem man nicht klarkommt, oder der Chef, der einen so völlig irgendwie zuwider ist, weil er nicht gut führen kann oder weil er gemein ist oder sowas. Wenn man sich nicht wirklich hundertprozentig wohlfühlt, dann ist das immer ein Alarmsignal und dann sollte man tatsächlich auch die Intelligenz seines Instinkts und seines Körpers vertrauen, anstatt sich weiterhin, ich sage jetzt mal, kaputt zu machen, das ist natürlich ein ganz drastischer Vergleich, sondern dann sollte man tatsächlich sagen, okay, da ist irgendwas, was noch nicht ganz stimmt. Ah, vielleicht gehe ich lieber in eine andere Abteilung oder ich mache den gleichen Job, aber vielleicht grundsätzlich aber in einer anderen Firma, ein anderes Umfeld. Vielleicht ist in einer anderen Firma mit dem gleichen Job aber ein anderer Fokus. Wenn zum Beispiel eine Sekretariatsstelle ist eher auf das, was man die Firma macht, konzipiert und eine andere ist eher auch mit Außenhandel. Ja? Also man muss ja nicht dramatisch gleich vom Tierarzt zum Straßenfeger, ist jetzt natürlich ein doofes Beispiel, aber halt so dramatische Wendungen machen, sondern man kann ja erstmal versuchen, im gleichen Job, aber sich eine andere Ausrichtung zu geben. Und wenn man dann immer noch nicht das Gefühl hat, Das ist genau das Ding, wofür ich auf die Erde geschickt wurde. Um das mein Leben lang zu machen, bis ich 50, 60, 70, 80 mein Hausarzt hat mit Mitte 80 noch gearbeitet, weil das sein Herzensding war. Das hat ihn total glücklich gemacht, Menschen zu heilen. Und es war völlig egal, wie er sich körperlich gefühlt hat. Er ist aufgestanden und hat sich gejubelt, dass er heute wieder Menschen helfen kann. Ja, der war sehr, sehr schwer davon zu überzeugen, dass er jetzt in den Ruhestand gehen soll. Und genauso mit dieser Herangehensweise sollte man auch seinen Beruf oder seinen jetzigen Job, sage ich mal, Beruf hat ja was mit Berufung zu tun und nicht mit, ich verdiene jetzt die Brötchen, sondern das alles zusammen. Bin ich an der richtigen Stelle? Kann ich meine Talente einsetzen? Fällt mir die Arbeit leicht? Stehe ich morgens gerne auf mit einem Lächeln und freue mich, dorthin zu fahren? Es sind nette Leute dort. Fühle ich mich wohl? Fühle ich mich akzeptiert? Fühle ich mich angenommen, wertvoll? Ist die Arbeit, die ich mache, sinnvoll? Ja, dann super, weiter mit dem Job. Der perfekte Job, super Sache. Ist aber auch nur eine Kleinigkeit, die nicht wirklich passt und wo man selber nichts ändern kann, indem man ein Gespräch mit dem Kollegen sucht, aber mit dem Chef oder mit dem Personaler. Ja. Dann den Geist öffnen und sagen, ja, wir leben eben in einer Zeit, wo wir nicht mehr diese klassische Ernährergeschichte haben, sondern wir leben in einer Zeit, wo wir die Möglichkeit bekommen, auch wir Frauen, sogar viele Schwerbehinderte, uns so einzubringen in die Gesellschaft, wie es uns gut tut, was für uns am besten ist, wo wir uns nicht unwohl fühlen, wo wir nicht depressiv werden, wo wir nicht krank, richtig körperlich krank werden, sondern das, was zu unserem Körper und zu unseren Fähigkeiten passt. Und dann sollten wir dort auch hingehen, dann sollten wir den Mut haben, dorthin zu gehen. Denn die Engländer haben einen Spruch, the universe has your back. Wenn man mit der richtigen Intention hinausgeht, dann wird es sich alles fügen. Dann hat man zwar am Anfang Angst, weil es ist normal, Menschen haben Angst, wenn Dinge sich verändern. Das ist wirklich völlig normal, ja. Habe ich gelernt, es geht sogar nicht autistischen Menschen so, habe ich gehört. Einfach nur, weil eine Veränderung kommt. Aber sobald man ein paar Tage da ist, dann hebt sich die Angst auf und dann merkt man, ach, okay, jetzt geht's besser. Und dann hat man vielleicht am Anfang Angst, dass man nicht besonders viel irgendwie Geld reinbekommt. Aber auch das fügt sich. Das fügt sich alles zusammen. Also keine Angst haben und dem Herzen folgen.
Ja, tolles Plädoyer nochmal am Ende, Elisa. Danke dafür. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit deinem Verlag, dass noch viele Autoren bei dir veröffentlichen dürfen und dass viele Leser auch diese Bücher dann auch schließlich kaufen.
Das wäre toll, ja.
Und falls du gerne weiterhin spannende Interviews von Quereinsteigern hören möchtest oder Tipps für deinen Jobwechsel benötigst, dann abonniere doch einfach diesen Podcast. Und falls du einmal mit mir über einen möglichen beruflichen Neustart sprechen möchtest, erreichst du mich am einfachsten unter www.dietmeier-coaching.de. Bis bald und tschüss.